Dank für die super Einleitung und die Lieder, die so passend waren. Wir sind ja in unserer Reihe zur Bergpredigt und heute kommt ganz natürlich das Thema Fasten. Und ich lese uns dazu nochmal und ihr dürft gerne mit aufschlagen den Text aus Matthäus 6. Und da geht es ja ums Fasten in den Versen 16 bis 18. Aber ich möchte dazu auch noch den Vers 1 lesen. Ja, also Matthäus 6, Vers 1 und dann 16 bis 18. Da sagt Jesus in der Bergpredigt: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Leuten oder vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Und dann, das habe ich schon gehört, redet Jesus übers Almosen geben, dann redet Jesus übers Beten. Und jetzt kommt das Thema Fasten in Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Ich möchte noch eine weitere Bibelstelle mit euch lesen und über diese ganze Predigt stellen. Und das ist Matthäus 9, also ein paar Kapitel weiterblättern. Matthäus 9, die Verse 14 und 15. Da treten die Jünger von Johannes, Johannes der Täufer, hatte auch anscheinend eine Menge von Jüngern, mit einer Frage an Jesus ran. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen: Warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Ja, zwei Stellen von Jesus übers Fasten. Ich nehme hier an der Stelle raus, eine kleine persönliche Einladung auszusprechen. Hier geht es ja um den Bräutigam. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, heiraten Hanni und ich ja in knapp gut einem Monat. Und wir möchten euch als Bräutigam und Braut einladen zu unserer Hochzeit. Ich werde es unten nochmal aushängen. Also am 28. April wird die kirchliche Trauung, dazu seid ihr alle recht herzlich eingeladen, stattfinden in Hirsau in der Marienkapelle. Wenn ihr es euch merken könnt, ist es in einem Monat, letzter Samstag im April. Ansonsten hängt es auch nochmal unten aus. Wir freuen uns, wenn wir viele von euch einfach im Traugottesdienst sehen. Genau, und es wird guten Kuchen danach geben, nicht fasten. Wenn jemand eh sagt, das ist überhaupt gar kein Muss, aber wenn jemand sagt, ich würde gern Kuchen mitbringen, dann kann er auf mich zukommen. Ja, aber kein Muss. Aber zurück zu Jesus und dem Fasten. Hier ist Jesus der Bräutigam, und er sagt ganz klar: Ihr werdet fasten. Etwas Einleitendes vielleicht zu dem Text, wo wir uns ja primär bewegen, in der Bergpredigt in Kapitel 6. Ich habe bewusst diesen Vers 1 von dem Kapitel nochmal vorgelesen, wo Jesus sagt: Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr nicht vor den Menschen sie übt, sondern vor Gott, der euch sieht. Ich glaube, es ist hier eigentlich eine kleine Überschrift, ja, in der Bergpredigt über einen Teil, wo Jesus davon spricht, wie wir unsere persönliche Gerechtigkeit oder Frömmigkeit leben. Ja, in manchen Übersetzungen, ich weiß nicht, vielleicht steht bei euch dieses Gerechtigkeit übersetzt als Barmherzigkeit, und dann bezieht man das nur auf dieses Almosen geben, aber es ist eher so was Generelles, unsere Frömmigkeit. Und dann ist auch ganz interessant zu sehen, vielleicht dann erkennt man schon ein bisschen vielleicht auch eine Ordnung. Ja, es geht ums Almosen geben, wie wir unsere Frömmigkeit gegenüber anderen üben. Ein klares Gebot gewesen, ja, Armen Geld zu geben, dass wir uns umeinander kümmern. Also die Beziehung dem Nächsten und was wir dafür eine Pflicht haben, auch als Christen. Dann kam das Gebet, worüber wir schon gehört haben. Und auch da wendet Jesus dieses Prinzip an: Hey, geh ins Kämmerlein, alleine, bete im Kämmerlein zu deinem Vater, er sieht es, er wird es dir vergelten. Genauso beim Almosen geben, dieses, ne, deine rechte Hand und deine linke Hand sollen voneinander nicht wissen, was sie tun. Und jetzt als Drittes kommt das Fasten, und da redet Jesus vom gleichen Prinzip. Wenn wir fasten, dann macht das für dich, Gott soll das sehen und es geht nicht darum, dass es alle Menschen jetzt irgendwie erkennen und dass du das für die Menschen machst, sondern für Gott. Und das ist vielleicht so ein Bereich, wo das Fasten hier rausgehoben ist, wo es so um die Frömmigkeit vor uns selbst geht oder die Pflicht uns selbst gegenüber, die persönliche Disziplin, die sich hier zum Beispiel konkret im Fasten ausdrückt. Ja, also so, was fange ich mit mir an, mit Gott an, mit meinem Nächsten an? Und da dieses grundlegende Prinzip, mach das für Gott, das, was du tust und nicht für die Menschen. In der Bibel oder vielleicht auch in unserem alltäglichen Leben bestimmt begegnen wir immer wieder Themen, wo es so darum geht, irgendwie vielleicht eine Balance zu halten oder die Waagschale. Ja, und dann gibt es zum Beispiel Stellen in der Bibel, die kann man so direkt nebeneinander stellen und dann oberflächlich sagen, oh, ist da jetzt nicht ein Widerspruch? Ne? Zum Beispiel Paulus und Jakobus. Paulus betont in manchen Briefen sehr stark die Gnade. Ihr seid aus Gnade gerettet, nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Da lesen wir bei Jakobus, allein Glaube reicht irgendwie nicht. Das ist dann nur toter Glaube, wenn er keine Werke hat. Und da können wir ja viel diskutieren und das aufheizen. Aber ich glaube, wenn wir schauen, in was für eine Situation Jakobus geschrieben hat, dass er Christen vor Augen hatte, die haben gesagt, oder Menschen gesagt, ja, wir müssen nur glauben. Und die haben gelebt, ja, wie Sodom und Gomorra jetzt mal übertrieben gesagt. Und er betont, nee, echter Glaube hat auch Taten. Und Paulus hat Leute vor Augen, die gelehrt haben, ihr müsst euch das verdienen. Und Paulus betont, ihr müsst glauben. Ja, es geht in erster Linie um den Glauben. Da merken wir, es ist eine Weisheit darin, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge zu betonen. Und ich frage mich, was sinnvoll ist und was weise ist und was wir brauchen beim Thema Fasten. Wo stehen wir da als Christen, vielleicht auch als evangelikale Christen, als Freikirchler heute? Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Fasten? Also ich muss sagen, ich bin in der Freikirche groß geworden, ich habe vieles mitbekommen, ja, wofür ich sehr dankbar bin, aber das Thema Fasten bin ich eigentlich das erste Mal so richtig darauf aufmerksam geworden, als es darum ging, irgendwie für meine Gesundheit zu fasten, dass ich als Teenager in meiner Pubertät irgendwie eine reine Haut bekomme, ja, und dann findet man so Sachen wie Heilfasten. Also Menschen fasten ja aus ganz unterschiedlichen Gründen, ja, für auch Menschen, die jetzt gar nicht an Gott glauben. Das Thema Fasten ist ja nichts, was uns Christen auch vorbehalten ist. Gibt es auch in anderen Religionen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, erstmal, ich habe ehrlich gesagt das gar nicht mitbekommen so richtig. Ich habe bis zu meiner Bibelschulzeit eigentlich nie wirklich auch Christen oder mitbekommen, kennengelernt, die gesagt haben, ich faste gern und ich faste aus den und den Gründen oder ich habe im Fasten diesen Segen erfahren. An der Bibelschule haben wir dann das gehabt, dass wir einmal pro Jahr mindestens so einen Fasten-Gebetstag hatten. Da wurden wir auch mal ein bisschen zu gezwungen, einfach mal das auszuprobieren oder ja, es wurde uns sehr nahegelegt, aber ich habe das als Segen erlebt und seitdem immer wieder zu fasten, in der Fasten, in der Nähe von Gott, in die Nähe auch von Gott, in die Gegenwart zu treten, Antworten zu bekommen auf schwierige Fragen, aber auch einen Frieden zu erleben. Also ich glaube, es liegt ein großer Segen im Fasten und vielleicht verpassen wir da was, einfach mal so gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir fallen von einer Seite vom Pferd runter, dass Fasten bei uns eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Dass wir es unseren Kindern oder einer Gemeinde nicht einander vorleben, klar müssen wir es nicht groß rausposaunen, aber hey, Jesus stellt das in eine Reihe von Almosen geben, von Beten und Fasten. Glaubt, es ist nicht schwer zu beantworten, was wir so am wenigsten tun und am wenigsten drüber reden wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch ganz verständlich, weil das Fasten, wenn wir so ein bisschen geschichtlich gucken, wurde auch als Reaktion von den Protestanten auf die Katholiken sehr so mit Misstrauen beäugt. Ja, bei den Katholiken war es ja auch im Mittelalter vor allem sehr stark so und bis heute, dass in Fasten so ein gewisser Automatismus, eine Gesetzlichkeit ist. Du musst fasten. Ja, und du musst fasten, um gerettet zu werden oder dass dir Sünden vergeben werden. So hat das Luther zum Beispiel kennengelernt und die Leute, die sich dann, die als Protestanten sich von der katholischen Kirche abgegrenzt haben. Und ich glaube, so ist es auch irgendwie als Reaktion zu verstehen, dass wir das unterbetonen, wie auch andere Themen. Ja, wir Evangelikalen zum Beispiel reden manchmal ganz wenig vom Heiligen Geist. Vielleicht, weil man in der Geschichte so Sachen gesehen hat, erlebt hat, okay, da geht das irgendwie, ist was ein bisschen überbetont. So, ja? So gibt es einfach Themen bei uns und das können wir auch erstmal ganz nüchtern sehen. Und mir geht es zum Beispiel auch so, ich erlebe, seitdem ich in Süddeutschland eigentlich bin, erst so richtig das Thema Fasching, Karneval, also meine Heimat in Wolfsburg. Fasching war für mich immer nur ein Kinderfest. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass dahinter so ein, ja eigentlich auch ein katholisches, eine katholische Prägung ist, dass man sagt, ne, vor der Fastenzeit nochmal richtig die Sau rauslassen und dann tun wir Buße. Also so will ich Fasten auch nicht verstehen. Ja? Das ist auch sehr geheuchelt und überhaupt nicht im Gottes Sinn, so jetzt nochmal richtig sündigen und dann können wir ja fasten. Also dann kann ich auch eine Reaktion verstehen, dass man sagt, dieses Fasten ist irgendwie ein bisschen komisch. Gut, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt in der Bergpredigt. Wir wollen ja auch keine Rosinenpickerei machen, das Thema liegt uns sowieso vor, Fasten. Aber es liegt mir auch, also es erscheint mir sinnvoll, dass wir auch mal das Thema ein bisschen größer betrachten, das Thema Fasten in der Bibel. Wie war denn das? Wie war das im Alten Testament? Im Alten Testament gibt es viele Gesetze, ne, haben wir auch schon drüber geredet, die wir nicht mehr halten. Aber zum Thema Fasten gab es nur ein Gesetz. Es gab nur eine Sache, die Gott zum Thema Fasten wirklich angeordnet, befohlen hat seinem Volk Israel. Und das war, dass das ganze Volk am großen Versöhnungstag, das ganze Volk fasten sollte. Und musste, ja, das war ein Gesetz. Der Versöhnungstag war der Tag, wo das ganze Volk eigentlich Vergebung für seine Sünden empfangen hat oder sich bewusst wurde. Das war, also das Volk Israel hatte viele Feiertage und hatte auch heilige Tage. Jeder Sabbat sollte heilig sein, für Gott abgesondert sein. Aber über diesen Versöhnungstag hieß es, der sollte nicht nur heilig sein, sondern hochheilig. Und da sollte das ganze Volk fasten. 24 Stunden, einen ganzen Tag, also hing ganz eng mit dem Thema Buße, ich bereue meine Sünden, ich empfange Vergebung und dieser Tag gehört nur Gott. Ich kümmere mich um nichts anderes. Ich kümmere mich nicht ums Essen machen, sondern Gott und diese Versöhnung mit Gott steht im Mittelpunkt. Ansonsten war das auch im Alten Testament immer eine freiwillige Praxis. Ja, also kein Zwang. Es war gängige Praxis, dass das Menschen einen Tag gemacht haben und wir können eigentlich durchgehend die Glaubensvorbilder in der Bibel durchgehen, wo wir ein bisschen mehr wissen, wissen wir auch oft, dass sie gefastet haben. David hat zum Beispiel gefastet, Mose hat gefastet, Abraham hat, Elia hat gefastet. Ja, wir können viele Beispiele uns suchen in der Bibel. Eine Ausnahme von diesem einen Tag finden wir zum Beispiel bei Esther, in dem Buch Esther, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wo das ganze Volk ja im Exil ist. Und Esther, die bei dem heidnischen König war, hat mitbekommen, dass das ganze Volk der Juden getötet werden soll. Und da ließ sie sagen, ne, Esther ließ ihrem Volk sagen, geh hin, versammle alle Juden, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Also Esther steht vor einer sehr waghalsigen Entscheidung, für ihr Volk vorm König einzutreten, was sie eigentlich nicht durfte. Und deswegen ruft sie aus, hey, lasst uns fasten mit dem ganzen Volk, lasst uns nicht mal essen und trinken, also schon nicht nur nicht essen bei ihr jetzt. Aber da kommt sehr gut raus, was Fasten im Kern auch damals schon bedeutet hat, dieses, ich bin abhängig von Gott, Gott, du musst jetzt wirken und weil ich das so sehr wünsche, lasse ich alles andere stehen und liegen und unterstütze auch mein Gebet damit, dass ich nichts anderes tue, nicht mal esse und trinke. Gott, wir brauchen deine Hilfe. Ist hier ganz klar, warum Esther und das Volk gefastet haben. Elia und Mose sind besondere Propheten Gottes gewesen, haben viel erlebt, hatten besondere Aufgaben und sie sind auch die einzigen Personen mit Jesus zusammen, wo uns berichtet wird, dass sie ganze 40 Tage gefastet haben. Mose, wo es darum ging, auch Gott zu begegnen, das Gesetz zu empfangen. Elia, als er Gott begegnet ist, auch auf dem Berg Horeb. Genau, aber es war eine Besonderheit. Also es war in keinster Weise irgendwie die Regel, dass die Juden das gemacht haben. Bei dem Propheten Daniel begegnen wir etwas, das wir heute redet man ja manchmal von Daniel-Fasten, ist auch ja, ist gut, mal auszuprobieren. Über Daniel heißt es, als er trauerte, zu der Zeit trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keinerlei leckere Speise. Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Also Daniel ist uns hier jemand, der beispielhaft ist dafür, dass er jetzt nicht fastet im Sinne von ich esse nichts, aber ich verzichte. Er verzichtete auf leckere Speise, auf Alkohol, auf Fleisch, vegetarische Ernährung, vielleicht auch keine Gewürze. Er hat sich nicht seinem Körper nichts Gutes mehr so unbedingt getan, seine Haut auch mit der Salbung. Und das hat er 3 Wochen lang gemacht. Und wenn wir das lesen, die Geschichte, dann sehen wir auch, daraus ist ein Segen hervorgegangen. Dann noch eine letzte Stelle aus dem Alten Testament, die ja gut Sachen zusammenfasst, aber auch ein Problem zum Ausdruck bringt. Einmal in Joel, Kapitel 1, Vers 14, wo Gott durch seinen Propheten hier sagt, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Also Joel war ein Prophet, der hat sein Volk zur Umkehr aufgerufen, zur Buße. Kehrt euch ab von euren Sünden. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, macht einen Feiertag, tut Buße. Vielleicht auch zurückblickend auf diesen Versöhnungstag, den das Volk Israel ja eigentlich feiern sollte, aber in der Praxis wahrscheinlich sehr oft gar nicht gefeiert hat. Und dann heißt es aber auch in Joel 2, 12, kehrt um zu mir, sagt Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Also hier ganz klar der Aufruf von Gott, kehrt um, kehrt euch ab von euren sündigen Wegen, aber vor allen Dingen macht das in eurem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, aber vor allen Dingen in eurem Herzen. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Also, da sehen wir, da kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, das Fasten war was Freiwilliges, größtenteils. Und da drin liegt aber auch eine Gefahr. Ja, wir Menschen haben so eine Neigung, wenn wir etwas tun können, dass wir Sachen eben nicht nur tun, weil wir das von Herzen tun, sondern weil wir die Tat selber irgendwie überhöhen oder weil wir uns was auf die Tat einbilden, weil es rein äußerlich wird und wir vergessen, dass es eigentlich um einen Ausdruck unseres Herzens geht. Also wir sehen auch im Alten Testament, es gab schon ganz unterschiedliche Gründe. Man hat sich mit dem Fasten vor Gott gebeugt. Man hat gefastet aus Trauer, zum Beispiel auch bei dem Tod von nahestehenden Personen, wo man vielleicht eher gesagt hat, ich will und kann das Leben gerade gar nicht genießen. Auch ja, ich verzichte aufs Essen, auch wie Daniel auf die leckere Speise verzichte ich 3 Wochen. Menschen haben gefastet vor großen, wichtigen Entscheidungen. Menschen haben gefastet, weil sie Buße getan haben, weil sie sich vor Gott gedemütigt haben. Menschen haben gefastet, um eine intensive Gemeinschaft mit Gott zu haben und um von nichts anderem abgelenkt zu werden. Aber auch, um die Dringlichkeit von Bitten vor Gott zum Ausdruck zu bringen, dass eine Bitte mir ganz besonders wichtig ist und es mir gerade um nichts anderes geht, als diese Bitte vor dich, Gott, zu bringen. Im Neuen Testament, gerade bei Jesus, sehen wir dann, dass diese Gefahr, aus dem Fasten eine Tat zu machen, die irgendwie, wo die Tat wichtiger ist als das Herz, ganz real war. Zu Jesus' Zeit haben die Pharisäer zum Beispiel, also das Volk Israel hat eh mit der Zeit so sich noch eigene Gesetze gemacht, zum Beispiel haben die an 2 Tagen gefastet, wo sie einfach daran gedacht haben, dass der Tempel zerstört wurde und Jerusalem oder wo sie ins Exil gebracht wurden. Die Pharisäer hatten sogar die Praxis sich auferlegt, dass sie 2-mal pro Woche gefastet haben. Und das eigentlich zu einem Gesetz gemacht. Und vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, wo Jesus redet von 2 Leuten, die im Tempel beten, wo der Pharisäer ist und er tönt vor Gott ganz stolz, ja, ich bin so ein guter Jude, ja, und unter anderem sagt er, ich faste 2-mal die Woche und der drüben da, dieser Sünder, ja, und macht sich aufgrund seiner Taten, demütigt er sich gar nicht vor Gott, sondern ist stolz auf sein Fasten, also der Sinn vom Fasten total verkehrt. Und wo der andere da sitzt und sich auf die Brust klopft und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und obwohl er nicht vielleicht fastet, viel mehr diese Herzenseinstellung hat. Und so passt es sehr gut rein, dass Jesus warnt vor falschem Fasten. Jesus warnt in Matthäus 6 vor einer Gerechtigkeit, die ausgelebt wird, damit es Menschen sehen und nicht, damit es Gott sieht. Und er sagt, hey, wenn es euch darum geht, dass Gott euch sieht, dann dann bemüht euch doch auch nicht darum, dass es Menschen sehen, weil diese Gefahr oder diese, dass es ausgelebt wurde, war zu Jesus Zeit ganz real. Ich kriege das heute ehrlich gesagt nicht mehr so mit. Ich habe jetzt noch nie, glaube ich, jemanden gesehen, wo er gesagt hat, hey, ich faste, und wo ich irgendwie den Eindruck hatte, der macht das nicht, weil es einfach, ja, sagt so, wir müssen ja nicht aus allem Geheimnis machen. Man kriegt auch mit, wenn man fastet so und man irgendwann mal sagt, nee, ich esse nicht mit, und Leute fragen nach. Aber dass Menschen das so vor sich her fragen, oh, ich faste und ich bin total stolz darauf, habe ich noch nicht persönlich erlebt. Vielleicht geht es euch auch anders. Aber da sagt Jesus ganz klar, das nicht. So, ja, lasst das. Über Jesus können wir auf der anderen Seite auch sagen, Jesus hat ganz sicher gefastet. Jesus hat diese 40 Tage gefastet, in einer besonderen Zeit in seinem Leben, wo der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat, wo er vorbereitet wurde auf den Dienst. Ja, also auch Fasten als eine Zeit, wo er abhängig war von Gott, wo er aber auch, wo er gelernt hat oder total gelebt hat, dass Gott ihn versorgt hat und er sich selber nicht darum gekümmert hat. Es war eine Vorbereitung für seinen Dienst, ähnlich auch wie bei Mose und Elia, eine besonders intensive Zeit mit Gott für besondere Männer Gottes auch. Aber auch Jesus, können wir sagen, hat mindestens einmal im Jahr gefastet, weil das war Gesetz und Jesus hat das ganze Gesetz gehalten. Ja? Also da bin ich mir sicher. Und dann eben diese Aussage von Jesus, also Jesus redet nicht viel über Fasten, die wir auch gelesen haben, wo Jesus sagt, ja, jetzt fasten meine Jünger gerade nicht. So, jetzt bin ich ja bei ihm und ich bin der Bräutigam, ich bin der König von Israel. Es gibt keinen Grund zur Trauer, aber er sagt auch ganz klar, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Ja, wir leben ja in dieser Zeit. Jesus ist als Bräutigam, als König nicht leiblich hier. Und dann sagt er auch, dann werden sie fasten. Also Jesus gibt kein Gebot, dass er sagt, ihr müsst fasten oder ihr sollt fasten, aber Jesus geht ganz natürlich davon aus, dann werden meine Jünger fasten, weil sie Grund dazu haben. Und wenn wir weiterschauen in der Bibel, dann sehen wir auch, es kam so. Auch im Neuen Testament wurde gefastet und es ist uns als positives Vorbild gegeben. Wir denken vielleicht, kennt ihr aus der Weihnachtsgeschichte diese Witwe Hanna, die auf Jesus wartete im Tempel. In Lukas 2, da heißt es auch, Hanna diente Gott Tag und Nacht mit Fasten. Ja, das war die Zeit, wo der Bräutigam noch nicht da war, wo Hanna gewartet hat auf Jesus. Und dann in Apostelgeschichte, könnt ihr auch mit aufsteigen, in Apostelgeschichte 13, zum Beispiel Vers 2, sehen wir, dass auch die Christen und auch die Gemeinde gefastet hat und das auch nicht immer nur etwas war, was die Leute alleine und im Geheimen irgendwie gemacht haben, sondern auch zusammen, aber mit einer guten Motivation. Da heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also da sehen wir die Gemeinde, wie sie Gebet, wie sie Gott dienen, zusammenbringen mit Fasten und sie erleben Segen. Sie erleben in diesem Fasten das Reden vom Heiligen Geist und aus dieser Zeit heraus senden sie dann Barnabas und Paulus als Missionare aus. Auch von Paulus und Barnabas lesen wir dann in Apostelgeschichte 23, sie beteten und befahlen die Gemeinde dem Herrn an. Also da ist zum Beispiel noch eine andere Szene. Ja, die sind ja viel rumgereist, sie haben die Gemeinden gegründet und als sie dann weggehen mussten von einer Gemeinde, haben sie gebetet und gefastet und diese Gemeinde praktisch in Gottes Hände gelegt. Also auch ein geistliches Anliegen dahinter, warum Paulus und Barnabas gefastet haben. Paulus hat mehrmals gefastet, das lesen wir auch. Paulus hat bei seiner Bekehrung gefastet, als er blind war. Ja, Jesus ihn angesprochen hat, war er blind und aß und trank erstmal 3 Tage nichts. Und Paulus sagt auch über sich selber, ich habe viel gefastet. Ich hatte Hunger und Durst und ich hatte häufiges Fasten. Also wir sehen auch bei Paulus, Fasten war auch nicht immer nur freiwillig. Ja, also es gibt auch so ein Fasten, wo Gott vielleicht Menschen Fasten auferlegt, dass sie mal hungern mussten, was uns vielleicht total fremd ist. Ja, noch fremder als schon das normale Fasten. Aber Paulus hat sicherlich auch häufig freiwillig gefastet. Es war einfach ein ganz natürlicher Bestandteil von seinem geistlichen Leben. Und wir können den Blick natürlich weiterspannen durch die Kirchengeschichte, durch Zeiten, Männer, Frauen, die gebetet, gefastet haben, Segen erlebt haben. Wir können heute auch gucken in andere Kulturen, wo es viel natürlicher ist und ganz normal ist, dass Christen fasten. Klar, manchmal vielleicht wieder aus einer Gesetzlichkeit, ja, muss man immer schauen, aber auch einfach, weil es so dazugehört. Also vielleicht ist es auch bei uns Deutschen, denke ich manchmal, so ein bisschen wirklich diese Abkehr vom Protestantismus, warum wir das so verloren haben. Genau. Ich habe zum Beispiel letztens gehört von einer Begebenheit in der Bibelschule, wo dann auch mal wieder ein Fastentag war und viele meinen so, nee, gefastet habe ich noch nie. Und eine Inderin war oder ist ja auch noch so an der Bibelschule und für sie war so, was? Also jede Woche wird bei uns gefastet, so ganz normal, so das Normalste der Welt für viele Christen. Wir fasten, klar. Warum nicht? Worum geht es beim Fasten? Was ist der Zweck von Fasten? Ich glaube, eine Grundlage, die wir als Christen glauben, ist, und warum überhaupt Fasten Sinn macht, ist, dass wir als Menschen Körper und Seele sind, ja, oder wir können das auch dreiteilen, Körper, Verstand, Geist oder Geist, Seele. Aber das, auch wenn wir uns so sehen, merken, das ist aufs Engste miteinander verknüpft. Also wir sagen ja oft und wir sagen gerne und Jesus sagt es auch, es geht ums Herz. Ja, wir haben vorhin gehört, Gott anbeten in Wahrheit und im Geist. Natürlich geht es in erster Linie darum, was in unserem Herzen geschieht. Aber das, unser Herz und unsere Seele und unser Geist ist ganz eng mit unserem Körper verknüpft. Also ne, ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann macht es Sinn und das beeinflusst sich gegenseitig. Es ist, wenn ich wirklich was in meinem Herzen habe, dann bringe ich das mit meinem Körper zum Ausdruck. Ja, wenn ich wirklich eine Freude habe, werde ich nicht still da sitzen, sondern springen wir auf, dann tanzen wir, dann heben wir unsere Hände, außer wir vielleicht zwingen uns das nicht zu tun. Also, und wenn ich gedemütigt bin, dann falle ich manchmal auch einfach auf meine Knie und mache mich klein vor Gott. Ja, und das ist ja nur die äußerliche Form. Und beim Fasten geht es ja noch weiter, das beeinflusst ja direkt unseren Körper. Natürlich macht es was mit deinem Körper und mit deinem Empfinden, wenn du fastest. Auf einmal spürst du eine ganz andere Abhängigkeit vom Essen und dann wird dir auch bewusst, ja, ich bin ja nicht nur abhängig vom Essen, wo ich mir vielleicht manchmal noch denke, ach, das habe ich mir ja selber verdient und da bin ich abhängig vom Bauer. Ja? Obwohl, wenn wir mal nachdenken, letztendlich alles Essen kommt auch von Gott so, ja. Aber wo wir uns auch bewusst sind, hey, auch geistlich, es gibt auch eine geistliche Nahrung, da sind wir abhängig von Gott, dass er uns versorgt. Das können wir nicht selber machen. Also Fasten ist in der Bibel eine Abstinenz, ein Verzicht auf Speise für geistliche Zwecke. Ja, also wirklich für geistliche Zwecke, aus geistlichen Gründen, auf gewisse Zeit auf Nahrung verzichten. Es ist nicht rein körperlich und was ich auch sagen möchte, vom Wort her, ja, es ist ganz klar, es ist auch erstmal nicht Essen. Also wir sagen ja heute auch in unserem Sprachgebrauch, ich faste Computer, ich faste Medien, ich faste Handy, will ich nicht verteufeln, aber Fasten an sich vom Wort in der Bibel ist nicht Essen. Ja, also alles darüber hinaus können wir natürlich auch machen, wir können auch auf andere Sachen verzichten und ich meine, ganz klar, im Alltag, wenn ich jetzt sage, ich verzichte auf Essen, damit ich mehr Zeit zum Gebet habe, aber ich schaue den ganzen Tag Netflix oder DVDs oder, macht auch keinen Sinn so, ja. Also natürlich macht es Sinn, auch auf andere Sachen zu verzichten, aber dieses körperlich sich demütigen hat, glaube ich, schon auch eine Qualität hier. Also, wir haben ein biblisches Vorbild, wir haben mehr Zeit. Das ist der Sinn irgendwie vom Fasten. Und klar, wenn ich darüber nachdenke, damals, ne, die Menschen haben manchmal stundenlang einfach nur Mehl gemahlen. Natürlich hat es auch einen enormen einfach Zeit gebracht, wenn man aufgehört hat, sich um Essen zu sorgen, aufgehört hat, dann hatte man als Bauer erstmal, als Hausfrau, die Mehl gemahlen hat, die Brot backen musste, viel mehr Zeit auch zum Beten. Und wir können sagen, ja, heute ist es ja nicht mehr so, ich muss ja trotzdem fasten gehen oder so. Aber ganz ehrlich, wenn ich faste, ich merke auf einmal auch, wie viel Zeit ich in Essen stecke, wenn ich mir dann das auch echt dann als Zeit fürs Gebet nehme. So, ja, hat das ein enorme, einfach ist ein Schatz so, auch in meinem Alltag, auch im Beruf, in Uni, was auch immer. Aber auch allein, wie viel meine Gedanken ums Essen kreisen. Das Coole ist nämlich, wenn man anfängt zu fasten, also mir geht es immer so, ja, am Anfang, manchmal ist der Gedanke sehr stark dann, oh, ich will eigentlich nur essen. Aber wenn man das mal schafft abzulegen, dann merkt man auch, ey, ich habe jetzt wirklich einen freieren Kopf, einfach um mir über andere Dinge, um mir über Gott Gedanken zu machen. Ich möchte noch auf ein paar Dinge eingehen, die falsches Fasten sind, auch auf Grundlage der Bibel. rein mechanisches Fasten ist falsch. Also wenn ich Fasten zum Selbstzweck mache, genauso wie wir es übers Gebet gehört haben, und einfach nur fasten, weil es irgendwie dran ist, weil es eine Regel ist, wie wir können auch beten einfach, weil ja, ich bete halt immer vorm Schlafengehen, ich bete immer vorm Abendbrot, dann ist Gebet auch nicht immer sinnvoll. Ja? Also wenn was mechanisch wird, dann hat es keinen guten Sinn mehr. Fasten kann für uns auch einfach ein Teil der Selbstdisziplin sein. Ja, aber da möchte ich schon eine Unterscheidung treffen. Also Selbstdisziplin, dass ich mich auch als Christ irgendwie enthalten kann, das ist eigentlich eine tägliche Übung. Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Ja, Galater 5, 22, Selbstdisziplin, das ist ja was, das soll ich jeden Tag machen. Und auch wenn wir lernen, zum Beispiel maßvoll zu essen, in einer Kultur, wo sich viele jeden Tag den Wanst vollhauen, dann ist es jetzt nicht unbedingt Fasten, sondern etwas einfach, was wir täglich, glaube ich, lernen sollen. Ja? Weil Fasten ist viel mehr, das ist eine geistliche Übung und das ist irgendwo auch was Besonderes, eine besondere Zeit. Dann gibt es auch beim Fasten die Gefahr, dass wir in so einen Automatendenken reinkommen. So, ja, ich faste und dann geschieht was. Und ich verdiene mir auch vielleicht etwas damit. So, ja, ich stecke eine Münze rein in den Automaten, dann muss auch unten was rauskommen. Oder ich werde wieder stolz vor Gott. Oder ich habe dieses Leistungsdenken. So, ja, wenn ich nur viel faste, dann wird Gott das auf jeden Fall machen müssen. Aber auch wenn ich faste und bete, steht immer noch darüber das Gebet, Gott, dein Wille geschehe. Ja? Und vor allen Dingen, Gott, ich will dir nahe sein und vielleicht auch deinen Willen erkennen, auch wenn er anders ist. Und vielleicht ist da auch zum Beispiel eine Gefahr beim Fasten, wenn man das macht und das vielleicht auch zum ersten Mal macht, dass man körperlich Sachen spürt und das ist so, boah, ich habe voll das Wunder erlebt, aber manche Sachen geschehen im Körper auch einfach automatisch beim Fasten. Zum Beispiel, dass ich so eine schwierige Zeit habe und dann in eine Zeit komme, wo man auf einmal einen klaren Geist hat. Ja, also das geht nicht nur Christen so, das geht auch Buddhisten so und Atheisten so, weil es einfach in der Natur des Fastens liegt so. Ne, also auch da kann man vielleicht manche Sachen überhöhen. Richtiges Fasten, Fasten nicht als Mittel zum Zweck, als Mittel zu einem Zweck, aber zu einem geistlichen Ziel und nicht als Selbstzweck. Schauen wir nochmal in unsere zwei Bibelstellen. In Matthäus 6 finden wir das richtige Fasten, dass es eigentlich gar nicht darum geht, die Aufmerksamkeit aufs Fasten zu richten. Ja? Wir sollen uns nicht verstellen, wir sollen uns nicht heucheln, wie Menschen zur Zeit Jesu, die sich offensichtlich ja auch Asche aufs Haupt gestreut haben, so als Zeichen der Trauer und alle konnten, die mussten nicht mal mit den Leuten reden, ja, sondern die haben von Weitem gesehen, oh, der fastet. Und wo viele sicherlich auch gedacht haben, wow, der ist ja besonders fromm und auf einmal sehe ich den, alle zwei Tage in der Woche fastet der immer, ja. Und Menschen sehen das und denken, wow, was für fromme Leute. Dazu heißt es noch, sie machen praktisch Grimassen, ja, sie machen sich so extra trauriges Gesicht, so, oh, ich faste, damit das alle sehen. Also all das nicht. Das gleiche Prinzip wie beim Almosen und beim Gebet, was wir ja auch schon hatten. Das heißt aber übrigens nicht, dass wir jetzt, wenn wir fasten, uns einfach ungepflegt sein sollen, uns nicht waschen sollen, uns keine, ne, uns einfach gehen lassen sollen. Sondern vielmehr war auch, wo Jesus sagt, ey, ihr sollt euch trotzdem euer Gesicht salben. Ja, ihr sollt euch trotzdem waschen. Das war jetzt aber auch nichts unbedingt, was man nur gemacht hat, wenn man dann gefastet hat, sondern es war mehr einfach alltäglich. Sprich, hey, wenn du fastest, dann lebt dein Alltag einfach in anderen Bereichen so, wie du sonst tust. Mach das einfach natürlich. Es ist einfach eine innere Haltung und wenn es Leute mitkriegen, ist es okay, aber du musst es nicht an die große Glocke hängen. Ja, geh einfach natürlich damit um. Du trittst schließlich in die Gegenwart Gottes und das passiert zwischen dir und Gott. Das müssen die anderen Menschen nicht mitkriegen. Tu das für Gott, tu es zu seiner Ehre. Aber dann heißt es auch, das möchte ich auch betonen, sagt Jesus ganz klar, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also ja, auf dem Fasten liegt auch eine Verheißung. Genauso wie auf Gebet, genauso wie auf Gutes tun. Gott, also es gibt einen Lohn dafür, ja, wie auch immer der aussieht, ob der auf Erden geschieht, im Himmel geschieht. Aber hey, Fasten ist gesegnet, das stellt Jesus auch ganz klar raus. Gott wird das segnen. Und damit komme ich zum letzten Grund, nochmal in Matthäus 9, 15, die Stelle vom Bräutigam, wo es heißt, meine Jünger werden fasten, wenn ich als Bräutigam weg bin, sagt Jesus. Ja, also die Jünger lebten in der Zeit, wo Jesus unter ihnen war. Und sie hatten keinen Grund zu trauern, sondern es war eine Zeit, wo man sich eigentlich einfach freuen konnte. Der Messias ist gekommen, so, ja, endlich. Das war so eine besondere Zeit in der ganzen Geschichte der Menschheit. Ja, eigentlich können wir die Geschichte teilen in vor Jesus, warten auf den Messias und jetzt nach Jesus. Wir wissen, Jesus war da und wir hoffen, dass er wiederkommt. Aber die Jünger waren auf dieser Zeit, wo der Bräutigam da war. Einfach eine schöne Zeit, eine kostbare Zeit. Aber heute ist es anders. Und ich frage mich schon, inwieweit haben wir auch als Christen noch diesen Wunsch und dieses geistliche Sehnsucht, Jesus komme bald, ja, wie es in der Offenbarung heißt. Jesus, wann kommst du endlich? Wann bist du endlich wieder bei uns, ganz nah und nicht nur im Geist, nicht nur, ja klar bist du in unseren Herzen, aber sehnt ihr euch nicht manchmal auch, wenn ihr die Bibel lest, danach einfach wie die Jünger direkt Jesus so eine Frage stellen zu können und er ist da und er muss antworten und wenn ihr traurig seid, könnt ihr Jesus in den Arm nehmen oder Jesus nimmt euch in den Arm und ihr könnt euch wie Johannes an seine Brust legen. Also ich sehne mich danach, nach dieser Nähe zu Jesus, die die Jünger hatten und die es im Himmel wieder geben wird, aber die wir heute nicht haben. Ja, wir leben im Geist, wir leben im Schauen, aber es ist anders. Der Bräutigam ist nicht da. Wenn wir Zweifel haben, wenn wir traurig sind, wie gut wäre es, Jesus ganz nah zu sein, so menschlich da zu sein. Und ich glaube, genau diese Sehnsucht nach Jesus, das ist die Sehnsucht, von der Jesus hier spricht und das ist die Motivation, die richtige Motivation fürs Fasten. Ja, wo wir diese Sehnsucht haben, lasst uns beten, aber lasst uns doch auch fasten. Weil Jesus einfach sagt, hey, die Jünger werden es tun. Es ist ganz, lasst es uns ganz natürlich tun. Ohne eine große Sache oder ohne ein Gesetz draus machen zu müssen. Brauchen wir immer Gesetze? Wir leben doch in der Freiheit als Christen. So lasst es uns in Freiheit tun, aus einer Sehnsucht heraus. In all den Fragen und Bereichen, wo du dir wünschst, Jesus, wärst du doch da. Ist es richtig und kannst du diesen Wunsch auch mit Fasten zum Ausdruck bringen? Ob du Trost suchst in Trauer, in Leid, ob du Kraft suchst, ja, in Schwierigkeiten, ob du Weisheit suchst in wichtigen Entscheidungen, ob du Liebe suchst für deinen Partner, für deine Kinder, für deinen Feind, all das findest du in der Nähe von Jesus. Und deswegen ist es gut, wegen diesen Dingen auf der Suche zu fasten, weil es eine Suche nach Jesus ist und weil der Bräutigam gerade nicht da ist. Ich glaube, es wäre hilfreich, gut, es ist gut für dich, wenn du Fasten für dich entdeckst, wenn du es einfach mal vielleicht auch ausprobierst, wenn wir als Gemeinde eine betende und vielleicht auch eine fastende Gemeinde werden. Vielleicht ist die Zeit irgendwo, wo eine große Entscheidung auch für uns als Gemeinde ist, wo wir auch mal wie in der Apostelgeschichte als Gemeinde vor Gott treten und sagen, hey, wir beten, wir fasten, um von dir da eine Antwort zu bekommen, um von dir gesegnet zu sein, weil wir deine Nähe suchen, Jesus. Dann wäre das auf jeden Fall nicht falsch. Warum solltest du nicht fasten, wenn du im Beruf vor einer wichtigen Entscheidung stehst, wenn ein Lieber von dir krank ist oder du oder jemand eine schwierige Operation vor sich hat, wenn du ein schwieriges Gespräch zu führen hast? Warum nicht mal einen Tag dafür beten und fasten und im Geist einfach eine Freiheit zu bekommen und dich abhängig zu machen von Jesus, weil du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich kann das alleine nicht. Vielleicht ist es auch für dich als Nicht-Christ gar nicht schlecht, habe ich überlegt, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ne, es ist kein Gesetz und wir fasten nicht als Christen, wie zum Beispiel die Muslime fasten, weil sie glauben, ich kann mir durch mein Fasten irgendwas zu verdienen. Aber wenn du eine Sehnsucht nach Jesus hast, wenn du eigentlich hast, sagst, ey, ich kann noch nicht glauben, Jesus, aber hilf meinem Unglauben, ja, ja, dann kannst du auch beten und fasten aus einer Buße, aus einer Demütigung und das von Gott erhoffen, was du dir wünschst. Und wie viel mehr sollten wir Christen fasten, wenn wir Entscheidungen haben im Reich Gottes, was deine Aufgaben sind, wo Gott dich haben will, wo du hingehen sollst, warum dann nicht fasten? Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Amen.